Ein Freund von mir, liebe Freunde, der in den neuen Bundesländern als Pfarrer tätig ist, sagte mir, ich hätte ja gar keine Ahnung, wie schwierig es sei, Predigten oder Bibelarbeiten zu halten vor Menschen, die von den alten Geschichten überhaupt keine Ahnung hätten. In der Tat, davon habe ich keine Ahnung. Ich bin froh, dass hier Menschen sitzen, die die alten Geschichten wenigstens in groben Zügen im Kopf, vielleicht sogar im Herzen haben. Und so ist auch der Zusammenhang dieses unseres Textes eine bestimmt seit Kindheit bekannte Geschichte. Ich erinnere, Isaak ist alt geworden und leider auch dattrig. Beides gehört ja nicht unbedingt zusammen. Ich kenne alte Menschen, die sehr klug geblieben. Man kann nichts dafür. Er ist alt und dattrig. Er bekam einfach nicht mehr alles mit. Dem ging es so, wie mir es vor einiger Zeit ging, als bei uns ein weiterer Computer gebracht wurde. Pro Kind braucht man ja heute 2 bis 3 Stück, um überhaupt leben zu können. Und als ich danach einigen Funktionen gefragt habe, wie man denn das überhaupt anschalte, aber vor allem, wie man das auch wieder ausschalten könnte, wurde mir gesagt, Papa, das blickst du doch nicht. Damit war ich bedient. In der Tat, ich hab's nicht geblickt. Der Isaak im wahrsten Sinne hat's der nicht mehr geblickt, weil er ganz schlechte Augen hatte. Er hat überhaupt nicht mitbekommen, dass seine Frau, die gute und liebe Rebekka, mit dem zweiten Sohn Ismael einen Deal, einen Handel gemacht hat. Er wollte nämlich, dass der Erstgeburtssegen nun auch dem Erstgeborenen zukomme. Und seine liebe Frau wollte, dass eben dieser Erstgeburtssegen nun dem Zweitgeborenen, nämlich Jakob, zukomme. Und ich war oft, vielleicht meistens ist es so, wenn sich Mann und Frau streiten, siegt die Frau. Und so ist es gekommen, dass einfach der alte, etwas dattrige Isaak getäuscht wurde. Zuerst wurde sein Tastsinn getäuscht, indem man dem Jakob einfach ein paar Fels um die Arme gewickelt hat und um den Hals, dass wenn der Vater ihn berühre, er merke, ach, das ist der Erstgeborene. Und es wurde auch sein Geruchssinn getäuscht, indem man einfach dem Jakob die Klamotten des Ältesten angezogen hat, dass er so rieche wie eben der Älteste. Und der Isaak blickt's nicht mehr und er segnet tatsächlich den Zweitgeborenen. Und nun, um den folgenden Riesenkrach zu entgehen, so menschlich ist es zugegangen, da schickt ihn Mutter Rebekka auf die Flucht nach Haran zu ihrem Bruder. Und schnell verabschiedet sich der Sohn, geht noch einmal zu seinem Vater und der gibt ihm nur noch ein einziges Wort mit, nämlich, nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern zieh hinauf. Das ist ein Gebot für die Glaubenden bis zum heutigen Tag. Warnung vor Mischehen mit den Heiden. Auch die neutestamentliche Gemeinde hielt sich an dieses Gebot. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen in einem Joch zu ziehen, 2. Korinther 6. Es ist ein Schutzgebot, so wie alle Gebote eigentlich immer Schutzgebote sind. Grünes Licht, nicht rote Verbotstafeln. Die wollen schützen, sie wollen den schützen, der auf dem Weg des Glaubens geht, dass er von diesem Weg nicht abkomme. Also kein Gebot gegen die Heiden, sondern für die Gläubigen. Ehe braucht eben eine gemeinsame Grundlage. Das wusste der alte Isaak, obwohl er nicht mehr alles blickte. Aber das hat er noch geblickt nach so vielen Jahren. Eine Ehe braucht eine gemeinsame Grundlage. Das sei allen Jungen gesagt, die das noch vor sich haben. Es geht eben nicht ohne irgendeinen Standpunkt, einen Standort, ein gemeinsames Bekenntnis, ohne einen gemeinsamen Herrn. Und deshalb ist es ja immer wieder dargestellt in einem schönen Wort Ehe, E-H-E. Links ist einer, rechts ist eine und in der Mitte ist der Herr. Verstehen Sie? Der Herr zwischen beiden. Er hält sie allein zusammen. Das ist die schönste Deutung des Wortes Ehe überhaupt. Dreiecksverhältnisse sind im normalen bürgerlichen Leben hochgefährlich. Dreiecksverhältnis mit Gott ist geradezu lebensnotwendig für eine Ehe. Verbunden im Herrn, auf dem Glauben miteinander zu stehen. Nun, selbstverständlich, wir können so nicht mehr wie der Isaak zu unseren Kindern sagen. Leider können wir es nicht sagen. Nimm keine von Preußen oder nimm keine von Bayern oder nimm keine von Baden. Nimm recht eine Württembergerin. Das hat er nicht gemeint. Sondern er sagt, nimm keine, die nichts glaubt. Denn je mehr wir Jungen verbieten, desto mehr stoßen wir sie in die Richtung, wo wir sie bestimmt nicht haben wollen. Also, wir können aber immerhin für unsere Kinder und Enkel beten, dass sie einen Gläubigen finden oder eine Gläubige und dann eine feine, kleine Hausgemeinde bilden, so wie es in unserem Lied heißt. Doch der Isaak hat schon noch etwas geblickt. Eine Ehe braucht den harten Herrn in der Mitte. Und so zieht nun dieser Jakob los, bevor der Bruder losschlägt. Er geht gleichsam auf der Gegenfahrbahn, denn Abraham war einst von Haran ausgezogen. Und genau auf der Strecke, nur rückwärts, geht dieser Jakob die 1250 Kilometer lange Strecke. Also so wie von hier weit nach Dänemark hinein. Wie verschieden man tatsächlich unterwegs sein kann. Abraham, auf Befehl des Herrn, gehe aus deinem Vaterland. Und Jakob, auf Befehl der Mutter, mach dich auf und flieh. Liebe Freunde, man kann unterwegs sein, sehr verschieden unterwegs sein. Man kann unterwegs sein, weil es Gott geboten hat und weil ich weiß, dass das Gottes Weg ist. Oder aber man kann entgegengesetzt laufen, auf der Flucht sein, um dem eigenen Schlamassel zu entfliehen. Wo gehen wir? Gehen wir unsere Straße, weil wir wissen, dass Gott uns diese Straße geboten hat? Oder gehen wir entgegengesetzt, um dem Schlamassel, in dem wir sind, zu entfliehen? Sind wir auf der Flucht? Auf welcher Fahrbahn gehen wir? Und er kam an eine Stätte. Natürlich war das keine Raststätte. Heute hat man Raststätten, Tankstellen mit Schnellimbiss, Restaurant, Großläden, die Raststätten werden immer noch größere Märkte. Alles, was das Herz begehrt, kann man sich dort besorgen. Nein, das war eine steinige Ecke damals, wo der Jakob schließlich Halt gemacht hat. Und dort an dieser Stelle ist nun eben von jenem berühmten Traum die Rede. Und wir sagen, ach was, Träume sind Schäume, die man am besten mit Bierschaum oder Schaumwein vergessen machen sollte. Nicht wahr? Träumer sind doch so Art wie Luftkissenfahrer, die eben über dem Wasser der Wirklichkeit dahin schweben. Oder Träume sind Luftballons. Und dann zu sagen, Leute, Träume sind vielleicht Krankheitssymptome, Anzeichen eines ungesunden Schlafes. Was eigentlich vor sich geht, seht, da kommt der Träumer her, haben schon die Brüder zu Josef früher gesagt. Aber eben seit dieser Traum Josefs wahr geworden ist, wissen wir, dass Träume, sie müssen es nicht, aber sie können Wahrheit und Wirklichkeit anzeigen. Ich habe Angst, wenn man Träume heute analysiert. Ich habe Angst, wenn man über Träume in die eigene Seele einsteigen will. Ich habe Angst, wenn man Träume heute fast zu einer Religion macht. So nicht. Aber Träume können, in der Bibel ist es gezeigt, können Wahrheit und Wirklichkeit anzeigen. Nämlich so wie damals bei Jakob. Anlass des Traumes. Als zweites möchte ich Ihnen vom Inhalt noch etwas sagen und dann aber auch von den Konsequenzen dieses Traumes. Also dieser erste Kreis, Anlass des Traumes. Wie eben gesagt, Jakob befand sich regelrecht auf der Flucht. Nun, wenn sich einer in der Bibel auf der Flucht befindet, so ist das überhaupt nichts Außergewöhnliches. Flucht ist in der Bibel geradezu an der Tagesordnung. Viele trugen dieses Los. Erinnern Sie sich an Mose. Er flieht aus Ägypten und bleibt 40 Jahre bei seinem Schwiegervater Jethro. Das war Gottes Ausbildungsplatz für diesen Mann. 40 Jahre im schwiegerväterlichen Betrieb. Dorthin musste er fliehen, weit ab von seinem Ägypten. Und dann David. David, er flieht vor den Nachstellungen Sauls. Zähle die Wege meiner Flucht, sagt er. Und vorher schon Elia, nach diesem Gottesurteil auf dem Karmel, entflieht er vor den Schergen der Königin Isebel. Und wieder später Paulus. Paulus flieht aus Damaskus, abenteuerlich in einem Korb. Den lassen sie außen an einem Korb zur Stadt hinaus. Ich hätte ja Angst gehabt, wenn ich in diesem Korb gesessen wäre, bei den damaligen Hanfseilen, wenn dieses Kabel gefatzt wäre. Aber bei diesem Big Lift kam er heil unten an der Mauer an. Und später wieder verließ dieser Paulus Hals über Kopf Ikonion und Thessalonich. Oder Jesus selbst, kaum geboren, begibt er sich auf die Flucht, muss er sich auf die Flucht begeben. Und oft in den Evangelien wird erzählt, dass er vor seinen Feinden oder Angreifern immer wieder sich auf die Flucht begeben habe. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und Jesus rät den Seinigen, sie sollen in die Berge fliehen, wenn der letzte Tag, der Dies Ater, der schwarze Tag heraufzieht. Und deshalb soll auch bis heute die Notlage der Flüchtlinge nie übersehen werden. Sehen Sie, in den 10 Geboten heißt es ausdrücklich, dass man Wohltaten erweisen soll an dem, der in deinen Toren ist. Ein langer Flüchtlingsstrom wälzt sich durch die ganze Geschichte und die Spitze dieses Flüchtlingszuges bildet eben der Jakob. Er ist der erste biblische Flüchtling und ein ganz besonderer Flüchtling, nämlich aus dem Land, das Gott durch seinen Großvater, dem Abraham, zugesprochen wurde. Fremdling im gelobten Land. Hätte er sein sollen und Flüchtling aus dem gelobten Land ist er geworden. Das ist die Panne seines Lebens. Nicht wahr? Fremdling im gelobten Land sollte er sein. Und Flüchtling aus dem gelobten Land ist er geworden. Gott hatte ihn in diesem Land gesegnet. Und nun die bange Frage. Die bange Frage, die es morgen so dunkel macht. Ist denn jetzt dieser Segen dahin? Ist denn jetzt dieser Segen durch die Hände gegangen? Stehe ich denn jetzt auf dieser Flucht ohne den Segen Gottes da? Habe ich nicht nur das Land, sondern auch den Segen verlassen? Wenn einer den Zahltag, von dem die ganze Familie leben muss, in einer schwachen Stunde verjubelt, um vielleicht den Jackpot zu gewinnen, dann ist die Ernüchterung riesengroß. Wer so den Segen Gottes durch den Betrug vertut, so wie er, wird die Ernüchterung auf dem Fuße folgen. Er geht davon, er läuft davon, er stürmt durch die Nacht. Und ich sehe ihn, wie er dort dahin stürmt. Es könnte ein Bild eines großen Malers sein. In der Dunkel nimmt er große Schritte und dann hört er in sich die Verheißung an seinen Vater Abraham, schau hinauf. Aber er kann doch gar nicht hinausschauen. Er lässt den Kopf hängen. Er kann den dunklen Weg überhaupt nicht übersehen. Und dann wurde ihm innerlich gesagt, siehst du die Sterne? Er sieht vielleicht kurz hinauf und dann sieht er nur ein paar Lichtfunken und dann wieder die schweren Wolken drüber. Und dann wieder die Stimme, kannst du sie zählen? So wurde doch der Abraham gefragt, schau hinauf, siehst du die Sterne, kannst du sie zählen? Er kann sie nicht zählen, unzählbar für ihn. Nein, niemals, nie und nimmer. So groß soll dein Name sein, wurde dem Abraham gesagt. Und jetzt sagt er, forget it, vergiss es, das war einmal. Der Segen ist dahin, weil es nichts gibt als Sand an diesem Platz, weil es nichts gibt als Sand. Deshalb kann er sich nicht einfach in den Sand legen. Wer sich in der Wüste in den Sand legt, setzt sich der Schlangengefahr aus. Deshalb nimmt er dort einen Stein, einen Felsblock, so steht es eigentlich hier, legt ihn zur Seite und legt sich darauf, auf diese harte Matratze. Obwohl er hundemüde ist nach diesem Marsch durch die Nacht, sind bei ihm, bei dieser harten Unterlage, noch die Augen offen. Er sieht jetzt den Himmel, aber der ist fern. Er sieht den Himmel, aber er ist zu. Er sieht den Himmel, aber Äonen liegen zwischen ihm und diesen Fernen. Und dann kommen jene Gedanken. Hätte ich doch nicht meinen Vater betrogen? Hätte ich doch meiner Mutter die Wahrheit gesagt? Hätte ich doch mit meinem Bruder anders umgegangen? Wäre ich doch mit meinem Bruder anders umgegangen? Hätte ich? Nun ist der Himmel zu. Nun ist Gott himmelfern. Nun ist der Segen dahin. Liebe Freunde, das ist keine ferne Geschichte. Sie und ich, wir haben genauso den Segen empfangen. Taufe, so wie es heute dargestellt wird, ist nicht irgendeine klerikale Schluckimpfung, die man über sich ergehen ließ, sondern bei der Taufe hat Gott selbst seine Hand auf sie gelegt und ihnen den Segen zugesagt. Und jeden Sonntag, wenn sie zum Gottesdienst gehen und bis zum Schluss bleiben, nämlich im Grunde bis zum Höhepunkt jedes Gottesdienstes. Und so empfinde ich es jedes Mal. Wenn ich am Schluss sage, und nun bitten wir den Herrn um seinen Segen und gehen Sie mit ihm, lassen Sie sich segnen und ich meine Hände hebe, so ist doch das nicht irgendein kirchlicher Sakralsport, den der Pfarrer dort vollführt, sondern das ist jener alte Auftrag, seine Menschen, die unter dem Wort gesessen, nun den Segen auf dieses Volk zu legen. Seit sie getauft sind, ist der Segen auf ihnen. Seit sie beim Gottesdienst waren, gehen sie nicht leer hinaus. Und wenn sie kein Wort von der Predigt mehr wissen oder verstanden haben, der Segen ist auf ihnen. Wissen Sie das, dass Sie so ein Gesegneter sind? Und dann auf einmal ist es passiert. Und dann ist jenes eingetreten. Und dann ist dieses gelaufen. Und dann kommen jene Fragen. Hätte ich doch anders gehandelt? Hätte ich doch anders gesprochen? Hätte ich doch das nicht, diese Silbe über meine Lippen kommen lassen. Und dann auf einmal, und so empfinde ich selber, manchmal ist der Himmel zu. Manchmal ist der Himmel wie zu. Und jetzt ist Gott himmelsfern und jetzt ist der Segen vertan. Obwohl wir gute Matratzen haben, sogar Schlaraffia zum Teil, kommen uns dann jene quälenden Gedanken. Schuld ist ja wie der Schatten, der einen verfolgt. Sicher, es gibt Tabletten, man heißt sie Tranquilla. Man nimmt ein paar Tröpfchen, ungefährlich natürlich, homöopathisch. Aber auch dieser Schlaf bringt uns den Himmel nicht näher. Oh, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, viel mehr als wir denken. Leiden an dem, dass ihnen der Himmel fern ist, dass ihnen der Himmel verschlossen ist, dass ihnen der Himmel zu ist und dass sie meinen, sie seien von diesem Segen wie abgeschnitten, so wie man von einer Wasserquelle abgeschnitten sein kann und Durst leidet. Wenn ich doch auch sagen könnte, wie der Psalmist, einer der schönsten Sätze. Und ich wünschte mir's für mein Leben. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, heute Nacht um 2 und um 4 Uhr. Ich liege und schlafe ganz im Frieden. Können Sie so sagen? Oft genug, der Himmel ist zu. Das ist der Anlass. Und der Inhalt des Traums, der Inhalt des Traums, der zweite Kreis. Jakob träumt. Nun, er träumt. Was denn? Nun, vielleicht träumt er das, was dem Jakob früher schon geträumt hat. Wenn man den Segen, den Erstgeborenen, den Segen des Erstgeborenen besitzt, dann ist man ja auf jeden Fall ein Kopf größer. Dann hat man ein Brett im Rücken, dann steht man jedenfalls über den anderen Menschen. Der Mensch träumt immer gerne, dass er größer ist. Er träumt von einer besseren Welt. Er träumt von besseren Zeiten. Der Traum kreist eigentlich, der menschliche Urtraum kreist immer um den Aufstieg. Menschliches Träumen ist der Griff nach den Sternen. Menschliches Träumen geht von unten nach oben. Der Menschentraum geht himmelwärts, liebe Freunde. Jeder Menschentraum, der irgendwo geträumt wurde, geht letztlich himmelwärts. Und siehe steht hier gleich dreimal. Dreimal siehe, um immer wieder, und immer wieder, wenn diese Siehe kommt, reißt ja die Decke zwischen Himmel und Erde auf. Wie in Weihnachten, nicht wahr? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Da reißt die Decke auf. Siehe, kein Aufstieg, sondern Abstieg. Kein Griff nach den Sternen, sondern der Abstieg, sondern Griff nach den Menschen. Kein Gottestraum, kein Menschentraum. Siehe, ein Gottestraum und der geht immer erdwärts. Eine Treppe wird sichtbar, genauer eine Rampe. Engel werden sichtbar zum zweiten Mal in der Bibel. Das erste Mal der Engel mit dem bloßen hauenden Schwert, der die Tür zum Paradies verschließt. Und oben jetzt auf einmal geht die Tür auf und oben an der Tür zum Himmel, da steht Gott selber, höchstpersönlich. Bisher in der Bibel hat Gott nur durch die Feder geredet. Jetzt ergreift er selber das Wort. Es ist die Action direkt. Es ist die direkte Aktion Gottes zu seinen Menschen. Und Gott sagt eigentlich im eigentlichen Sinne nichts Neues. Er wiederholt, was er schon früher gesagt. Er bleibt der Gott, der gestern war und bei seinen Vätern schon gewesen. Er bleibt der Gott, der morgen sein wird, auch in der Zukunft. Und er bleibt der Gott, der heute ist und der behütet, wo man hinzieht. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Trotz allem, was in deinem Leben gewesen ist, ich will dich nicht verlassen. Die Himmelsleiter ist die Erdenleiter. Wir kommen nicht hinauf, aber er kommt herunter und bekräftigt den Segen. Und so gibt er Mut für morgen. Wir, die wir schlafen und träumen, die wir so oft Angst haben, bleibt uns eigentlich nur diese erzväterliche Erinnerung aus uralten Zeiten. Ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber, liebe Freunde, hier an dieser alten Stelle ist die Vorschau auf das ganze Evangelium. So wie im Fernseher, wenn ein Bild gezeigt wird und dann plötzlich daneben die Schrift steht, am Mittwochabend um 20.15 Uhr im ZDF. Hier heißt es gleichsam am Rand dieses Bildes, am heiligen Abend um 24 Uhr. Über den verschlafenen, verängstigten, schuldigen Hirten reißt der Himmel auf. Gottes Erdendrang ist nicht mehr zu bremsen. Ich verkündige euch große Freude. Sehe dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Jesus kommt herunter, nicht nur bis zur Erde, hinabgefahren in das Reich des Todes. Und dann wird man wieder Engel sehen. Adventsengel, die mit Elisabeth und Zacharias, auch mit der Jungfrau Maria reden. Und dann kommen die Weihnachtsengel, die a cappella, das Gloria Patri singen.
Und dann die Osterengel, die sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann in Himmelfahrt zwei Männer in weißen Kleidern, Engel, die sagen, was steht ihr hier und seht hinauf, geht zurück nach Jerusalem. Und am Schluss werden die Engelschöre aufgeboten werden und jubeln. Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Heil und Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unsere Himmelsleiter ist aus Holz gefertigt. Unsere Himmelsleiter ist aus dem Kreuzesholz gezimmert. Unser Traum ist die größte Wirklichkeit, die es gibt, nämlich seine Stimme, die jene Verheißung, ich will dich behüten, wo du hinziehst, aufgenommen hat in dem Wort, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Sie erinnern sich an den farbigen Pfarrer Martin Luther King in Amerika. Und er prägte ja, er hat das Leiden der Schwarzen damals auf seine Seele genommen und er prägte damals jenes seither geflügelte Wort, I have a dream, ich habe einen Traum. Und in diesem Traum sah er, wie Weiße und Schwarze friedlich miteinander und nebeneinander leben werden. Und dieser Traum gab den Unterdrückten damals so viel Mut, dass er zum Impuls einer großen Bewegung wurde, die die USA veränderte. Und ich sage, wenn schon ein Menschentraum so viel auslösen konnte, wie viel mehr dieser Gottestraum? I have a dream. Nein, ich habe keinen Traum. I know. Ich weiß es felsenfest, dass es durch Jesus und seit Jesus eine Verbindung gibt, eine Luftbrücke, eine Leiter von oben nach unten, auf der Herr persönlich gekommen ist und gesagt, ich bin da. Ist das nicht der Impuls, auf den wir schon lange warten und der uns wieder in Bewegung setzen könnte? Der Impuls, der einfach wieder Mut gibt für morgen. Dort, wo ich meine, dass ich doch von dem Segen, der auf mich gelegt wurde, abgeschnitten bin. Der, der meint, dass der Himmel für ihn zu sei. Dass der es hier hören kann, geradezu sehen, wie dieser Herr hier auf dieser Leiter herunterkommt. Wer hier in unsere Mitte tritt und sagt, ich bin mit dir, wo du hinziehst. Lassen Sie mich noch etwas sagen zu den Konsequenzen des Traums. Der dritte Kreis. Der Jakob, er dankt und er denkt. Beides steckt in dem Begriff Stein, auf dem er gelegen und den er aufgerichtet. Mazeben sind das. So heißt man diese Steine, die man dort überall findet. Mazeben, ein Dankstein. Zuerst ein Dankstein, den er weiht, so wie ein Gotteshaus. Er soll hinaufzeigen zu dem Gott, der größer ist als unsere Schuld. Später hat man nicht unbedingt einen Dankstein, aber man hat zum Beispiel einen Dankzettel. Ich erinnere wieder an Blaise Pascal, den französischen Denker. Er hat eben zwischen Tuch und Futter sich diesen Zettel eingenäht und wenn er den wieder rascheln hörte in seinem Rock, dann dankte er, dass er an den Gott glauben darf. Andere haben irgendein Dankzeichen irgendwo in ihrem Zimmer, das daran erinnert, dass dieser Herr mitgegangen ist. Danksteine. Aber es ist nicht nur ein Dankstein, es ist ein Denkstein. Vielleicht haben Sie am Schluss dieses Textes nicht mehr genau hingehört, aber wenn man diese Worte genau liest, dann reibt man sich verwundert die Augen. Der Mann, der den Himmel offen gesehen hat, der mit der diese neue Zusage bekommen, der schließt mit Gott einen kleinlichen Handel ab. Wenn du mich wohlbehalten zurückbringst, sagt er, dann werde ich ein Gotteshaus stiften und dann werde ich den Zehnten geben. Ist das nicht ein trostloses Echo auf das Geschehene? Einer schrieb von dem schmählichen Abstieg, von der Erhabenheit der Nacht in die Niedrigungen des Alltags, ein Abgleiten ins Profane und Gemeine. Wer aber Jakob so am Zeuge pflückt, hat nichts verstanden. Jakob denkt mit diesen Sätzen in der Form des Gelübdes an die nächsten Schritte. Dieser Jakob weiß doch, er kann doch nicht an diesem Dank- und Denkstein stehen bleiben. Dieser Dank- und Denkstein wird doch für ihn zum Wegstein und er muss weiter auf dem Weg. Und da will er, dass dieser Herr nicht an dem Stein zurückbleibt, sondern dass dieser Herr mitgeht und mitzieht. Er will von diesem Herrn Reiseschutz, er will Reiseproviant, er will Reisekleider. Natürlich ist das alles ganz profan und ein paar alte Klamotten, ein Riebe Brot. Aber ohne das geht's ja einfach nicht. Und darum sagt er in dieser Form, Herr, ich brauche dich auf dem Weg. Ich brauche dich, wenn ich friere. Ich brauche dich, wenn ich Hunger habe. Ich brauche dich in jedem Augenblick. Die Freunde, und da geht's dem nicht anders als uns. Es ist ja sehr schön. Nicht in einem Dank- und Denkstein, aber in einem Gotteshaus, uns noch in einem so schönen Gotteshaus, in einer großen Gemeinschaft zusammenzukommen und dort von diesem Herrn zu hören. Aber jetzt gleich, in 10 Minuten, geht doch unser Weg wieder hinaus. Er geht doch dorthin, wo uns oft genug der Weg so schwer fällt. Und dann bitten wir auch, Herr, wir brauchen dich doch, wenn der Durst kommt. Und der Hunger und die Kälte. Herr, bleibe bei uns, wenn es wieder ins Geschäft geht. Herr, bleibe doch bei uns, wenn es wieder in die Einsamkeit der alten Stube geht. Herr, bleibe doch bei uns. Mehr will er nicht. Und dann erfährt er, wir haben ja nicht nur einen Gott für alle Ewigkeiten. Liebe Freunde, wir haben eben auch einen Gott für alle Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten, die uns bewegen, unser Riebelbrot und unsere Klamotten und mein kleines Geschäft, das ich noch tun kann, das ist bei ihm groß geschrieben. Und er sagt, ich will dich behüten, wo du hinsiehst. Und damit ist alles in sein Licht getaucht. Ihr Alltagsgeschäft, ihre Familienprobleme, ihre Kindersorgen, ihre Arbeitsplatzprobleme, nehmen Sie es mit. Ich will dich nicht verlassen, bis dass ich tue alles, 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 was ich dir verheißen habe. Wir wollen beten. Vater, es ist unglaublich. Es ist zu groß für unseren Kopf und für unser Herz. Aber hämmer es du ins uns, ins Gedächtnis und ins Wissen, dass du jetzt mitgehst. Und dass wir, wo wir auch gehen und stehen werden, wir nicht mit einem verschlossenen Himmel rechnen müssen, trotz unserer Schuld, die wir vor dich bringen. Du hast den Jakob geleitet. Leite uns. Herr, wir danken dir für diesen Mut für morgen.